Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten.
Es wird 7:49 Uhr, 8:11.
Deutschlandfunk Spezial. Mecklenburg-Vorpommern.
Schulalltag in der ehemaligen DDR, das hieß Lehrpläne und Schulbücher streng auf Parteikurs, freie Diskussion unerwünscht und eine einheitliche Plattenarchitektur, Tristesse pur. In den neuen Bundesländern hat sich seitdem vieles geändert, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wo in Bützow ein Renommiergymnasium gebaut wurde. Anselm Weidner hat die Schule für uns besucht, die äußerlich verändert, innen immer noch mit den alten Problemen zu kämpfen hat.
In seiner lockeren Pavillonbauweise mit viel Glas und Holz, den weißen Klinkerwänden, der weiten, lichten Aula, Atrium und in Sitzterrassen leicht ansteigendes Amphitheater zugleich, ist der Ende 1995 eingeweihte Neubau des Gymnasiums das Juwel von Bützow, einer mecklenburgischen Kleinstadt 30 Kilometer südwestlich von Rostock. Gymnasiasten der 5. Klasse auf die Frage, ob sie die Schule mögen.
Ja, naja, es geht so. Von den meisten Fächern kann man nicht gerade das Beste behaupten.
Das ist immer so, die ganze Stunde nur quackeln und nichts dahinter.
Da wächst anscheinend eine muntere, selbstbewusste Generation heran, die, wenn überhaupt, von der DDR nur noch durch ihre Eltern weiß.
Aber hier finde ich es gut, dass man hier so viele moderne Musikräume hat und hier auch alles ein bisschen praktischer ist. Ist sehr modern alles ausgerichtet, sogar eine riesengroße Bühne mit dem Forum und alles. Man hat hier auch sehr viel Spaß bei allem Dingen, die man macht und auch bei Arbeiten schreiben.
Für den 10-jährigen Jan Kreil scheint das Gymnasium das Paradies zu sein. Für die meisten ist der Gymnasiumsneubau jedenfalls gelungene Schularchitektur.
Es ist ein Ausdruck des Optimismus der neuen Zeit, denn es geht ja nicht bloß um das Gebäude, dass es eins ist, sondern es geht um die Architektur, um die Ausstrahlung. Und hier ist also von der Schraube über den Fußboden bis hin zur farblichen Gestaltung alles so durchdacht, dass man eine Einheit sieht.
Eine Wohltat gegenüber dem einst im ganzen Norden der DDR üblichen immer gleichen Schulplattenbautypus, so der Kunstlehrer Karl Werner Ziesnitz. Zwar habe es mit der Planung etwas gehapert, so dass manche Räume im Sommer Treibhausklima hätten, aber insgesamt sei der Neubau doch ein Gewinn für das Lernen im neuen differenzierten Schulsystem.
Wenn wir den Vergleich mal uns vor Augen führen wollen, das frühere Schulsystem und das jetzige, dann ist dieses dreigliedrige Schulsystem sicherlich ein Fortschritt. Das Elite-Denken kann man nur interpretieren, wie man will. Aber im Vergleich zu früher fehlt doch ein bisschen der Freizeitbereich in Zusammenarbeit mit den Lehrern, sprich Sport oder Kultur.
Die Schule müsse sich mehr um die Freizeit der Schüler kümmern, meint mit vielen seiner Lehrerkollegen Jörg Base. Nicht zuletzt, weil sich die Jugend doch schwer damit tue, ganz sich selbst überlassen zu sein. Und so mancher strandet im Gymnasium.
Wir haben an der Schule im Moment 670 Schüler. In den letzten Jahren hat die Schülerzahl am Gymnasium abgenommen. Und zwar deshalb, weil eine Reihe von Schülerinnen und Schülern den Leistungsanforderungen nicht gerecht geworden ist.
Es waren anfangs 800 Schülerinnen und Schüler hier, erklärt Schulleiter Joachim Fiedler und beobachtet einen Rückgang der Schülerzahlen an allen Gymnasien Mecklenburg-Vorpommerns. Nicht zuletzt, weil sich auch die Eltern vielfach über die Leistungsanforderungen im Gymnasium keine rechte Vorstellung machen konnten. Nirgends sei aber auch die Durchlässigkeit des Schulsystems in den neuen Ländern so groß wie in Mecklenburg-Vorpommern, so könne ein Realschüler auch noch in der 10. Klasse zum Gymnasium wechseln. Aber einhellige Freude über die neuen Lern- und Lehrmöglichkeiten ohne SED-Bevormundung oder über das neue Schulgebäude schlägt einem weder bei den Lehrern noch bei den Schülern, zumindest den Älteren unter ihnen, entgegen. Vielleicht liegt das auch an dem norddeutschen Hang zu Understatement und emotionaler Zurückhaltung.
Ich finde, die Architektur allein, die macht das überhaupt nicht. Und ich persönlich mag diese Schule auch überhaupt nicht, weil sie sehr kalt ist. Es ist sehr viel Glas da und mehr wie ein Krankenhaus als eine Schule, finde ich. Und die Lehrkräfte der DDR sind ja jetzt gleich geblieben und viele Lehrkräfte haben jetzt von heute auf morgen ihre Meinung geändert und sagen jetzt ganz plötzlich, ja damals, da hat man das ja so und so unterrichtet, aber keiner sagt, ich habe es so und so unterrichtet. Und man kommt man persönlich als Schüler mit diesen Dingen nicht so ganz klar.
Wie soll man Wendehälsen trauen? Vielleicht hatte diese Schülerin nicht den Mut, ihren Geschichtslehrer direkt anzusprechen, der auch schon in der DDR in den letzten 5 Jahren ihres Bestehens Geschichtslehrer war.
Ich hatte meine Schwierigkeiten, habe aber im Prinzip doch opportunistisch während des Studiums leben müssen und mich auch im Schulalltag verhalten müssen, habe die Pionier- und FDJ-Aktivitäten und auch meine Tätigkeit als Klassenleiter recht selbstkritisch gesehen, bin aber um Gottes Willen kein Dissident. Und ich genieße es jetzt, von der Ausbildung her als Sportgeschichtslehrer bin ich jetzt weiter im Fach Geschichte natürlich tätig, dass ich mit etwas reinerem oder überhaupt reinem Gewissen hier in die Klasse reinspazieren kann, dass ich Materialien und Quellen nutzen kann. Und wie Sie hier selbst auf dem Tisch sehen, habe ich hier neben dem DDR-Geschichtslehrbuch Klasse 10 natürlich unser jetziges, aber ich habe auch ein ND vom Dienstag, dem 10. März 1953, dem Todestag Stalins. Es wird alles genutzt, einschließlich auch Quellen aus der Hitler-Ära, was uns früher durchweg untersagt worden ist.
DDR-Vergangenheit und was da anders war, was kümmert's mich? So die Resonanz unter den einen Schülern. Andere sind sich der Unterschiede sehr bewusst.
Unterricht hat sich nicht viel verändert, der ist eigentlich normal geblieben und da ist auch nicht irgendwie jetzt noch ein Hang von DDR zu spielen oder so.
Was sich geändert hat, ist vor allen Dingen also dieses Aufstehen und Strammstehen und Melden und Rechenschaft ablegen für alles, was man getan hat und all diese Dinge, also das ist schon freier geworden.
Im Kollegium der 60 Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasiums Bützow sind 3 aus dem Westen, es waren einmal 5.
Sie versuchen halt dem Ostlehrer was beizubringen, was er eigentlich schon weiß und es ist echt so ein überhebliches Getue, was irgendwo fehl am Platz ist.
Ja, sicherlich von der Qualifikation, wenn man so sagen will, haben die Bestlehrer bestimmt in ihrem Fach, sagen wir mal, mehr Ausbildung. Aber von der Lernqualität her sind sicherlich einige Lehrer aus dem Osten erfahrener und können auch mit den Schülern besser umgehen. Wenn ein Schüler nicht will, dann will er nicht. Und einige Lehrer haben es noch drin, dass sie dann einen Schüler dazu anspornen, noch mehr Leistung zu bringen. Und das ist bei den Westlehrern halt nicht gegeben. Manche Lehrer, die aus dem Westen gekommen sind, oder sagen wir, dieser eine Lehrer, der ist halt reingekommen und hat sich aufgeführt, als wenn er hier der König wäre. Und irgendwelche Schüler wurden dann beschimpft mit asozial und ihr Penner und so. Was wollt ihr überhaupt hier?
Viele Ostkollegen machen uns paar Wessis hier das Leben wirklich schwer, höre ich von einer Lehrerin, die es aus dem Westen nach Bützow verschlagen hat. Nur ins Mikrofon will sie das nicht sagen. So sehr die Architektur des Bützower Gymnasiumsneubaus Offenheit und Klarheit atmet, hinter den neuen Fassaden sind die alten Spannungen geradezu körperlich spürbar. Das Misstrauen zwischen so manchen Schülern und ihren Lehrern und der Lehrer untereinander gegenüber den Wendehälsen. Vorurteile und skeptische Distanz zwischen Ost- und Westlehrern. Offen scheint über all das in der schönen neuen Schule nicht gesprochen zu werden. So gerät das Gymnasium Bützow zu einem Lehrstück über die Schwierigkeiten mit der inneren Einheit Deutschlands.
Eine Reportage von Anselm Weidner in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Es wird 7.57 Uhr, 8:03.
Die Zeit, 12.05 Uhr.
S2 aktuell.
Am Mikrofon Joachim Dörr. Die Europäische Union feiert die Unterzeichnung der römischen Verträge von vor 40 Jahren. Die konservative Partei unter John Major führt einen aussichtslosen Wahlkampf gegen New Labour und die konservative Presse. Heute vor genau 40 Jahren sind in der italienischen Hauptstadt die sogenannten römischen Verträge unterzeichnet worden. Grundstein für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, der damals 6 Staaten angehört haben. Aus diesem Anlass wird heute auch in Rom gefeiert, selbst wenn die aktuelle Europapolitik nicht ausschließlich Grund zum Feiern gibt. Rom heute, 40 Jahre nach dem historischen Vertragsabschluss, Karl Hoffmann.
Die zumindest äußerliche Feierlichkeit gewährleistete schon der Rahmen. In den prunkvollen Sälen des Kapitols zwischen römischen Resten und prächtigen Gobelins unterzeichneten am 25. März 1957, Punkt 18 Uhr, die Vertreter von 6 Ländern, Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten, die römischen Verträge und hoben damit die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und Euratom, ein inzwischen vergessenes Anhängsel des längst geplatzten Atomenergietraums, aus der Taufe. Der damalige deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer fand feierliche Worte. Für das nicht von allen gleich geliebte Kind, insbesondere die Franzosen, hatten zunächst in den Vorverhandlungen jede Menge Einwände.
Europa hätte keinen bedeutsameren Rahmen für diese Konferenz finden können, als diese seine ehrwürdigste Stadt. Wenn wir jetzt versuchen, für die gemeinsame Zukunft Europas die Grundlagen herzustellen, so ist uns das große gemeinsame Erbe, für das Rom immerwährendes Zeugnis abgelegt, zugleich Mahnung und Hoffnung.
Es gibt neben dem Komplex Albanien eine Reihe von Schwierigkeiten, vor denen die moderne 15-köpfige Europäische Union heute steht, wobei auch der Beitrittswunsch Russlands zur EU so manches Kopfzerbrechen bereitet, seit Russlands Präsident Jelzin diesen Wunsch so beiläufig beim Gipfeltreffen mit US-Präsident Clinton in Helsinki hat fallen lassen. Die EU heute, von der EWG bis dahin, ist es ein schwieriger politischer Weg gewesen und auch der erste Schritt von Rom heute vor 40 Jahren ist mutig getan worden, wie Hans Linketscher meint.
An großen Geburtstagen fallen große Worte. Da ist von Aufbauwerk die Rede, von einer Erfolgsgeschichte mit 40 Jahren Frieden, Freiheit, Stabilität und Wohlstand. Festreden von Pathos getragen, sie müssen an einem solchen Tag wohl sein. Doch wer denkt eigentlich heute noch an das außenpolitische Wagnis, an die damals nicht laut geäußerte Furcht vor eventuellen Reaktionen der beiden Supermächte USA und Sowjetunion? Beide Staaten mussten durch Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG eine Schwächung im weltpolitischen Spiel der Kräfte fürchten. Allein von ihrer Politik hing damals das Schicksal Nachkriegseuropas ab. In den Politikerköpfen, nicht nur von Deutschlands Nachbarn, ging damals noch immer die Überlegung um, ob ein Konflikt zwischen den Staaten Westeuropas, ein Krieg vor allem mit Deutschland, noch einmal ausbrechen könnte. Alles lief jedoch glatt für die zuerst 6, später 10, dann 12 und seit 1995 15 Mitgliedsländer. Europa 2000 klingt verheißungsvoll, aber das ist nichts weiter als eine technokratische Phrase, Zeichen der Unfähigkeit, die Zukunft zu beschreiben. Reden wir deshalb Klartext. Abiturienten, die wollen, können beispielsweise von der Bürokratie ungehindert in Griechenland, Frankreich, England oder Finnland studieren. Handwerker oder Geschäftsleute aus dem einen EU-Land können sich in einem anderen niederlassen. Die Schlagbäume an den Grenzen sind gefallen. Die Fahrt von Deutschland über Frankreich und Spanien nach Portugal verläuft ohne Passkontrolle. Wir haben seit dem 1. Januar 1993 den Binnenmarkt. Alle Grenzkontrollen nach mitgeführten Waren sind innerhalb der EU abgeschafft. Und wenn ab dem Jahr 2002 in einigen Staaten mit dem Euro bezahlt werden kann, verliert der Einzelne durch Umtausch kein Geld mehr. Dennoch ist nicht alles Gold, was glänzt. Jacques Delors, Präsident der von den Bürgern nicht selten zu Unrecht gescholtenen EU-Kommission bis 1995, hat den Zustand Europas als nicht gut bezeichnet. Und sein Nachfolger, Jacques Santer, fordert von den Mitgliedstaaten eindringlich, mehr für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu tun. Durch den Binnenmarkt ist Kapitalismus pur in Europa möglich. Die Sozialgemeinschaft, die das Missverhältnis zwischen Kapital und Arbeit austarieren könnte, liegt noch in weiter Ferne. Etliche von Betriebsschließungen betroffene Arbeitnehmer haben durchschaut, dass das Wort von der Globalisierung der Wirtschaft von einer Reihe von Unternehmern zum Arbeitsplatzabbau missbraucht und von konzeptionslosen Politikern kritiklos übernommen wird. Das Kapital kennt mittlerweile weder Grenzen noch staatliche Regeln. Die haben in der EU die europäischen Regierungen zu setzen. Geschieht das nicht, werden die Arbeitnehmer zum Mittel grenzüberschreitender Aktionen greifen, die im Interesse nicht nur der Volkswirtschaft, sondern auch von Ruhe und Ordnung Politiker zum Handeln zwingen werden.
Hans Linketscher kommentierte.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Eine angenehme Mittagsstunde, meine Damen und Herren. Zum ausführlichen Ö1 Mittagsjournal begrüßt Sie Udo Bachmeier. Das geplante Programm, die wichtigsten Themen. Verwaltungsrechtler äußern sich zur Frage, soll Österreich der NATO beitreten oder nicht? Und wie sieht es in dem Zusammenhang mit der Zukunft der Neutralität aus? Wir sprachen mit dem Staats- und Verwaltungsrechtler Professor Rudolf Thienel und mit dem Verfassungsrechtler Manfred Rotter.
Kann überhaupt ein neutrales Land wie Österreich sinnvollerweise NATO-Mitglied sein?
Ich kann mir das schwer vorstellen, da man es zumindest bisher als einen Kernbestandteil der Neutralität angesehen hat, dass man nicht einem militärischen Bündnis beitritt.
Auf dieselbe Frage meines Kollegen Dieter Bornemann antwortet der Linzer Verfassungsrechtler Manfred Rotter sehr, sehr deutlich. NATO und neutral zugleich undenkbar, findet Rotter.
Ich darf
bei allem Respekt darauf hinweisen, dass das ein für mich absolut undenkbarer Gedanke ist. Das Neutralitätsgesetz schließt wörtlich, Herr Bornemann, wörtlich den Beitritt zu einem Militärbündnis aus. Also wenn der Herr Vizekanzler meint, dass man das Neutralitätsgesetz nur ändern müsste, dann müsste das dann etwa so lauten, dass Österreich außer der NATO keinem Militärbündnis beitreten wird. Aber das kann doch nicht ernsthaft gemeint sein.
Einer der wesentlichen Eckpfeiler der NATO ist auch die Beistandspflicht. Wieso das funktioniert, wenn man neutral ist?
Nein, das kann nicht funktionieren, Herr Bornemann. Ich muss das mit aller Deutlichkeit sagen, das kann nicht funktionieren. Die NATO ist ein Militärbündnis und nach allem, was wir wissen, wird auch die sogenannte NATO neu ein Militärbündnis sein. Da führt kein Weg dran vorbei und das ist selbst mit der Minimumneutralität, die von der österreichischen noch übrig geblieben ist, nicht vereinbar. Das heißt, wenn jemand über einen NATO-Beitritt nachdenkt, und das ist in einer Demokratie natürlich legitim, dann muss er dazu mitdenken, dass das das Ende der dauernden Neutralität bedeutet. Bitte, alles andere ist nicht mehr argumentierbar.
Das heißt, als neutrales Land in die NATO gehen, passt nicht zusammen.
Das ist ein absolut lächerlicher Gedanke. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Das passt nicht zusammen. Das ist Feuer und Wasser.
Sagt der Verfassungsrechtler Manfred Rotter auf Fragen von Dieter Bornemann. Im Schnitt fast jeder zweite Bürger in den insgesamt 20 mittel- und osteuropäischen Staaten will, dass sein Land Mitglied der Europäischen Union wird. Das zeigt eine jetzt veröffentlichte, breit angelegte Meinungsumfrage der Europäischen Union. Das Bild, das die Bevölkerung in diesen Ländern von der EU hat, wird laut der Studie immer positiver. Zwei von drei Bürgern haben demnach von der Union eine gute Meinung. Am größten ist die Zustimmung in Rumänien und in Polen. Einzige Ausnahme der für Brüssel erfreulichen Zahlen sind Lettland, Estland und Litauen. Drei von vier Bürgern haben dort ein negatives Image von der EU. Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Am Mikrofon begrüßt Sie noch einmal Elias Bierl.
Die heftig umstrittene Reform der Arbeitsförderung in Deutschland ist nach monatelangem Tauziehen vor rund 10 Tagen endgültig verabschiedet worden im Deutschen Bundestag. Die Reform tritt zum 1. Januar 1998 in Kraft. Teile der Neuregelung sollen aber bereits ab dem 1. April, also heute, gelten. Einzelheiten dazu von Bernd Nejedlow.
Das Gesetz verschärft die Zumutbarkeitskriterien, nach denen von einem Arbeitslosen die Annahme einer schlechter bezahlten Stellung verlangt werden kann. Vorgesehen sind zudem Leistungskürzungen bei der Arbeitsförderung. Mit der Reform sollen die Erwerbschancen von Arbeitslosen verbessert, Leistungsmissbrauch wirksamer bekämpft und die Beitragszahler entlastet werden. Neu eingeführt werden unter anderem Trainingsmaßnahmen für Arbeitslose zur Verbesserung ihrer Aussichten auf eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Neu ist auch ein Einstellungszuschuss bei Neugründungen für maximal 2 Arbeitslose gleichzeitig und für längstens 1 Jahr in den ersten 3 Jahren seit Neuaufbau des Betriebes. Bundesarbeitsminister Norbert Blüm betonte, Ziele der Reform seien mehr Dynamik und mehr Sparsamkeit in der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitsmarktpolitik. Die Instrumente der Arbeitsförderung würden stärker auf eine gestalterische, aktive Arbeitsvermittlung hin orientiert. Vorrangig bleibe, die Chancen des einzelnen Arbeitnehmers auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern und ihm bei Arbeitslosigkeit die individuell erforderlichen Hilfen zu vermitteln. Damit dies gelinge, sei die Mitwirkung der Betriebe wie auch des betroffenen Arbeitnehmers notwendig.
Informationen von Bernd Nejedlow und am Telefon begrüße ich nun die stellvertretende DGB-Bundesvorsitzende Ursula Engelen-Käfer. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Berdel.
Was ist für Sie die entscheidende Veränderung, die das Arbeitsförderungsgesetz mit dem heutigen Stichtag bringt?
Also zunächst einmal bedeutet dies eine weitere Bestrafung der Arbeitslosen, wenn die Zumutbarkeit noch weiter verschärft wird. Das heißt, Arbeitslose gezwungen werden, jedwede Tätigkeit anzunehmen nach einigen Monaten, bedeutet das ja auch den Verlust von Qualifikation für den Betroffenen verheerend und für die Volkswirtschaft auch. Denn es gehen ja hier wichtige Investitionen verloren, die ja nötig sind für die wirtschaftliche Entwicklung. Und das alles ist so unsinnig, weil ja die Arbeitsplätze insgesamt zu knapp sind und wir damit eine Spirale nach unten in Gang setzen. Das Zweite ist ebenfalls nicht zu verantworten und das ist die Verschlechterung der Arbeitsmarktpolitik in Zeiten, in der die Arbeitslosigkeit weiter zunimmt.
Das gilt, nehme ich an, in besonderem Maße auch für die neuen Bundesländer.
Ja, insbesondere dort, denn dort sollen ja die Maßnahmen bis zum Jahr 2000 auf das niedrige Niveau im Westen angepasst werden.
Die Grundthese, die hinter diesem Gesetzesvorhaben steht, ist es ja, dass letztlich mehr Menschen Beschäftigung finden können als vorher. Das glauben Sie aber nicht.
Nein, das wäre genau das Nötige gewesen. Und dazu haben wir Vorschläge gemacht. Dazu ist vor allem erforderlich, dass die Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, solange die hohe Arbeitslosigkeit anhält, nicht eingeschränkt werden. Was jetzt passiert ist, dass die Lohnkostenzuschüsse verringert werden. Das bedeutet, es werden noch mehr Arbeitslose unter die Sozialhilfegrenze gedrückt. Und das bedeutet ja eben auch dann wieder mehr Belastungen für die Kommunen. Und zum Zweiten werden die Zuschüsse an die Träger reduziert. Das heißt, dass eben vielfach die Möglichkeiten gar nicht ausgenutzt werden können, weil die Zusatzfinanzierung nicht vorhanden ist. Die Kommunen und die Länder, die haben ja gar kein Geld mehr, um diese zusätzlichen Belastungen aufzubringen.
Es wird gespart bei einzelnen Zuschüssen. Dafür soll es aber, so sieht es das Gesetz vor, künftig mehr AWM-Stellen geben.
Das ist eine reine Fiktion, denn das ist praktisch die Möglichkeit, anstelle der reinen Finanzierung der Arbeitslosigkeit Maßnahmen zu bezahlen. Das ist zwar richtig vom Grundsatz her, aber das ist völlig unzureichend. Mit diesen sogenannten Förderungsmaßnahmen werden vielleicht 30% oder 40% der Gesamtkosten abgedeckt. Und wer bezahlt denn die restlichen 60%? Genau darum geht es ja. Die Gelder werden möglicherweise gar nicht ausgenutzt werden können, weil die Zusatzfinanzierung nicht gewährleistet werden kann.
Das heißt, Sie befürchten in der Tat ebenfalls, dass künftig mehr Menschen dann auf Sozialhilfe angewiesen werden?
Das ist zu befürchten, ja.
Ja, und genau dort bei der Sozialhilfe wird ja nun offensichtlich auch die Schraube kräftig zugedreht. Es beginnt eine Diskussion um zumutbare Tätigkeiten. Auch hier der Abgeordnete Lufen ist es von der CDU, der vorschlägt, auch Sozialhilfeempfänger künftig verstärkt zur Aufnahme von Tätigkeiten zu bewegen. 45% der Sozialhilfeempfänger, so sagt Lufen, die könnten auch arbeiten.
Ja, das ist ja genau das Problem, wenn die Arbeitsplätze vorhanden wären. Und das ist, wenn wir ungefähr ein Defizit von 7 bis 8 Millionen Arbeitsplätzen in Deutschland haben, ist das zum Teil ja nur noch Zynismus, wenn hier derartige Äußerungen getan werden und dann auch entsprechend mit der Begründung die finanziellen Möglichkeiten für die Betroffenen verschlechtert werden. Das Problem ist ja, es ist zwar schon vorgesehen, dass Sozialhilfeempfänger stärker in die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen integriert werden, aber das heißt, dass andere dann eben nicht mehr diese Maßnahmen in Anspruch nehmen können, da insgesamt die finanziellen Möglichkeiten unzureichend sind. Und wenn in diesem Jahr alles wahrgemacht wird, was die Koalition bereits beschlossen hat, dann wird der Geldhahn für die Maßnahmen noch zusätzlich abgedreht. Und das kommt ja noch hinzu zu der gesetzlichen Verschlechterung. Und das bedeutet dann, dass insgesamt immer weniger beschäftigt werden können. Das heißt, dass dann eben auch andere zu Langzeitarbeitslosen werden und in die Sozialhilfe hineingedrückt werden. Eine Spirale ohne Ende nach unten.
Nun sagen verschiedene Wirtschaftsfachleute, unter anderem auch Friedrich Wilhelm Hengsbach hier bei uns im Interview, die Nachfrage müsse gestärkt werden. Das ist ja eine SPD-Position, aber genau das will die Regierung nicht. Was denn nun?
Ja, das ist genau das Problem oder sagen wir eines der Probleme, neben den negativen sozialen Konsequenzen für die Betroffenen und ihre Familien, dass insgesamt die wirtschaftliche Entwicklung ja nicht in Gang kommt. Wir haben eine reine Exportkonjunktur, die reicht bei weitem nicht aus, die nötigen Arbeitsplätze zu schaffen. Und wir haben ja seit Jahren durch die Einsparungen bei den Sozialleistungen für die unteren Einkommensschichten eine Verringerung der Nachfrage. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat ja bereits deutlich gemacht, dass hier im Jahr etwa 200.000 Arbeitsplätze verloren gehen und diese Spirale wird weiter gedreht und das heißt, die Arbeitslosigkeit wird nicht abgebaut, sondern sie wird weiter verschärft.
Nun haben die Bischöfe beider Kirchen, Frau Engelin Käfer, in ihren Osterpredigten die Verteilungskämpfe in Deutschland und den Zustand des Sozialstaates einmal mehr beklagt. Alles kreist auch dort letztlich ums Thema Massenarbeitslosigkeit. Haben Sie in diesem Zusammenhang etwas Neues gehört von den Kanzeln?
Nein, aber es ist schon einmal wichtig, dass hier dieses Thema erneut angeschnitten wird, eben auch von den großen Kirchen. Wir wissen als Gewerkschaften, dass wir ja unsere Instrumente der Tarifpolitik, der Unternehmensvereinbarungen, soweit wir sie beeinflussen können, nur begrenzt einsetzen können zu einer wirksamen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, dass es hier nötig ist, auch auf die Politik Einfluss zu nehmen. Das können wir eben gerade bei den Mehrheiten im Deutschen Bundestag auch nur begrenzt mit den Bundesländern, soweit sie von SPD-Mehrheiten regiert sind. Wir brauchen hier auch andere gesellschaftliche Gruppen. Wir haben dies deutlich gemacht mit dem Sozialstaatsgipfel letzten Jahres und wir werden dies jetzt wieder deutlich machen mit unserem Beschäftigungsgipfel nächste Woche in Berlin. Dort haben wir auch die Kirchen mit eingeladen und wir versuchen, soweit wie möglich hier auch mit ihnen zusammenzuarbeiten, um eben einen Beitrag zu leisten zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit.
Neue Regelungen der Arbeitsförderung treten heute in Kraft. Das war Ursula Engeling-Käfer, die stellvertretende DGB-Bundesvorsitzende. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne. Deutschlandfunk.
Sieben Uhr dreißig.